SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Pflege im Heim, die wird immer mehr zum Luxus. Eine Datenauswertung des Verbandes der Ersatzkassen VDEK zeigt, dass die Eigenbeteiligung weiter angestiegen ist. Im Saarland für das erste Aufenthaltsjahr im Pflegeheim auf mittlerweile 3.400 Euro monatlich. Das sind 7,5% mehr als noch vor einem Jahr. Woran das liegt? Das Pflegepersonal bekommt höhere Gehälter. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber auch Unterbringungs- und Nahrungsmittelkosten. Und die Kosten für Energie, die sind gestiegen. Es gibt aber noch andere Dinge, die von den Pflegebedürftigen bezahlt werden. Der VDEK fordert deshalb, dass die Bundesländer stärker in die Pflicht genommen werden. Angela Legrum vom VDEK im Saarland hat im SR-Interview gesagt:
Ja, wenn wir uns die Eigenanteile angucken in der stationären Pflege, ist es so, dass die Investitionskosten und die Ausbildungskosten derzeit von den Pflegebedürftigen getragen werden sind. Gesetzlich ist aber eigentlich das Land hier in der Pflicht. Das Saarland ist nicht das einzige Bundesland, das das so tut. Aber ja, derzeit sind etwa durchschnittlich 700 Euro monatlich, die eigentlich durch Landesebene getragen werden müssten.
Generell diskutiert die Politik schon seit langem darüber, was sie gegen die hohen Kosten tun kann. Und nun hat sie eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern gegründet, geleitet von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Die Arbeitsgruppe soll bis Ende des Jahres Reformvorschläge vorlegen. Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, was diese Arbeitsgruppe erreichen will.
Das Ziel soll klar sein. Pflege darf kein Armutsrisiko sein. Das ist auch im Koalitionsvertrag geregelt. Darin heißt es, dass der Eigenanteil bei der Pflege begrenzt werden soll. Doch wie das genau gehen soll, das ist nun der Job der Arbeitsgruppe. Ideen gibt es viele, zum Beispiel mehr Steuergelder für die Finanzierung der Pflegekosten einzusetzen, eine Pflegevollversicherung oder auch eine private Zusatzversicherung.
Angela Legrum vom VDEK im Saarland sagt aber, es könne auf keinen Fall eine Lösung sein, dass die Beiträge für die Pflegeversicherung noch höher werden.
Wir brauchen eine richtige Pflegereform, die an Strukturen geht, die die Ausgabenseite in den Blick nimmt und auch wirklich, dass der Bund hier seiner Aufgabe gerecht wird und zum Beispiel versicherungsfremde Leistungen. Wir haben immer noch offene Rechnungen aus der Corona-Pandemie von 5,5 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung. Wir haben die Renten- und Arbeitslosenbeiträge für pflegende Angehörige, die derzeit aus der Pflegeversicherung gezahlt worden sind, als einige Beispiele. Und wir verstehen es auch immer noch nicht, warum bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Pflege und der Pflegeversorgung die private Pflegeversicherung, also die privaten Pflegeversicherten, außen vor bleiben. Das ist aus unserer Sicht gesamtgesellschaftlich und sollte dementsprechend auch solidarisch finanziert werden.
Denn die Belastung für Pflegebedürftige und auch ihre Angehörige, die steigt immer weiter an. Die Ersatzkassen fordern eine Begrenzung der Eigenbeteiligung. Heute feiern wir ja unser Gehirn und gucken, was können wir denn tun, damit es lange fit bleibt. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass Ausdauersport sehr wichtig ist. Und jetzt schauen wir, was kann die Ernährung uns Gutes tun, zum Beispiel auch bei Alzheimer. Darüber habe ich mit dem Experten Tobias Hartmann gesprochen. Er ist Professor für experimentelle Neurologie an der Saar-Uni. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle Ernährung ganz generell spielt, wenn es um die Gesundheit unseres Gehirns geht.
Ja, das Gehirn hat einige besondere Aspekte dabei. Also man unterschätzt das. Ein großer Teil unseres Energiebedarfs geht nämlich in das Gehirn. Und das Gehirn hat da sehr hohe Ansprüche. Also wenn Sie morgens aufwachen, Sie setzen sich ans Frühstück und essen ein leckeres Brötchen, dann geht der größte Teil der Energie aus dem Brötchen, geht erstmal für das Gehirn drauf. Das Gehirn ist da sehr autoritär. Das nimmt sich erstmal alles, was es bekommen kann und was es braucht. Und dann ist der restliche Körper dran.
Worauf können wir denn speziell achten bei dem, was wir dann zu uns nehmen? Macht es denn einen Unterschied, ob wir gern viel Fleisch essen oder uns eher mediterran mit viel Gemüse, Fisch und Olivenöl oder vielleicht sogar komplett vegetarisch ernähren?
Also für das Gehirn, das mag am liebsten von dem, was Sie gesagt haben, die mediterrane Ernährung und vor allen Dingen daraus den Fisch, weil da liebt es das Fischöl. Das Gehirn hat einen hohen Bedarf an Fischöl. Und das ist eben im Fisch drin, die Omega-3-Fettsäuren. Das braucht das Gehirn in relativ großer Menge. Und das finden Sie nicht in den anderen Produkten, das finden Sie wenig in Fleisch heutzutage, aber in Fisch, gerade Seefisch, ist das in großer Menge vorhanden.
Fisch ist das eine. Gibt es noch andere Lebensmittel, die ich vorzugsweise zu mir nehmen sollte?
Ja, also was das Gehirn ebenfalls braucht, sind B-Vitamine. Und B-Vitamine, gerade B12, braucht es. Und das finden Sie wiederum in Fisch, aber das finden Sie auch in großer Menge in Fleisch zum Beispiel. Deswegen ist das Fleisch gar nicht so schlecht. Aber Sie wollen auch eine recht hohe Menge an ballaststoffreichem Essen zu sich nehmen. Das ist, kennt jeder, Müsli oder ähnliche Sachen. Das ist sehr gut für das Immunsystem. Das reguliert auch wiederum andere Fettsäuren. Und deswegen ist eine gesunde, gemischte Ernährung für das Gehirn besonders gut.
Kann man denn mit der richtigen Ernährung sogar auch Erkrankungen, sogar auch Hirnerkrankungen wie Alzheimer vorbeugen oder auch den Verlauf einer beginnenden Erkrankung verzögern?
Wenn jemand so an der Kippe steht Richtung einer neurodegenerativen Erkrankung, Richtung Alzheimer, Demenzen oder so, dann wird es zunehmend wichtig, dass man sich sehr, sehr gut in diese Richtung ernährt. Und das kann man dann sehr wohl machen. Wir wissen, dass wir auf diese Art und Weise so einen Krankheitsbeginn über Jahre, teilweise viele, viele Jahre hinauszögern können. Das ist so die wissenschaftliche Ausdrucksweise. Für die meisten Personen würde das bedeuten, sie werden niemals das Alter erreichen, an dem sie dann eine neurodegenerative Erkrankung bekommen würden, weil man es eben vielleicht um 10, 20 Jahre hinauszögern kann, wenn man sich relativ frühzeitig beginnt, gut zu ernähren. Relativ frühzeitig heißt aus der Perspektive des Demenzforschers dann, wenn man so mit 30, 40, 50 damit begonnen hat, sich gesund zu ernähren, dann hat man eine Menge Vorlauf schon.
Und da empfiehlt der Professor für experimentelle Neurologie an der Saar-Uni Tobias Hartmann zum Beispiel Wildlachs, Ballaststoffe, Nüsse und ganz generell eine mediterrane Ernährung fürs Gehirn. Was aber auch eine wichtige Rolle spielt für die Gehirngesundheit sind soziale Kontakte. Schauen wir in der Sendung auch noch drauf. Und jetzt schauen wir in der Region am Nachmittag, wie angekündigt, nochmal auf unser Gehirn. Gehirnjogging. Aber auch ganz normal joggen, generell sich bewegen, ein Instrument spielen, lesen, das alles hält unser Gehirn fit. Die grauen Zellen, die müssen dann so richtig arbeiten und das beugt zum Beispiel Krankheiten wie Demenz vor. Wir gucken heute ganz genau drauf, was wir tun können, damit unser Gehirn möglichst lang frisch bleibt, nämlich am Welttag des Gehirns, der heute ist. Und eine Sache ist dabei auch nicht zu unterschätzen, dass man gesellig bleibt. SR3-Reporterin Lisa Krauser hat dazu recherchiert, warum sind soziale Kontakte denn so gut für unser Gehirn.
Weil unser Gehirn dabei richtig auf Trab gehalten wird, sagt Professor Markus Unger, der leitet die Neurologie an der SAG-Klinik Sonnenberg.
Jedes Gespräch oder jeder Austausch funktioniert ja so, dass unser Gehirn zum einen auf ältere Erfahrungen zurückgreift, dass ich auf das, was das Gegenüber mir sagt, reagieren muss. Das heißt, die Vernetzung bleibt aktiv, dann ältere Inhalte, die schon gespeichert sind, werden zurückgeholt. Wenn ich jemand was erzähle, werden mit neuen Informationen verknüpft. Und so entsteht eben ein sehr ausgeprägtes Netzwerk in unserem Gehirn, auf das ich dann auch zurückgreifen kann.
Heißt also, bei jeder Grillverabredung, bei jedem Vereinstreffen tun wir unserem Gehirn was Gutes, ohne dass wir uns groß dafür anstrengen müssen.
Ja, da ist es ja eine gute Sache, dass wir hier im Saarland ja sehr gesellig sind, oder?
Ja, allerdings muss man dazu sagen, Studien zeigen, dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen, auch bei uns im Saarland. Das hat zum einen mit der Digitalisierung zu tun, immer mehr passiert am Handy statt in der echten Welt. Immer mehr Menschen leben auch alleine und diese Einsamkeit ist eine echte Gefahr für unsere Hirngesundheit, sagt Neurologe Markus Unger.
Man kann sich das so vorstellen, wenn unser Gehirn eben immer weniger Input bekommt, weil ich zurückgezogen in der Wohnung lebe, keine Gespräche führe, wenig soziale Kontakte habe, vielleicht im schlimmsten Fall mich auch nicht aktiv beschäftige, indem ich Aktivitäten wie Lesen oder Musik hören betreibe, dann verarmt sozusagen der Input für unser Gehirn, was sich dann auch wieder negativ auf die Hirnfunktion auswirkt.
Ja, und Professor Unger meint, wenn wir immer zurückgezogener leben, dann sorgt es auch für Stress, weil wir als soziale Wesen einfach darauf angelegt sind, uns mit anderen auszutauschen. Und dauerhafter Stress, der ist auch schlecht für die Hirngesundheit.
Ja, das heißt, man sollte dann einfach schauen, dass man irgendwie aktiv bleibt und in Gemeinschaft bleibt.
Im besten Fall, ja. Nochmal Professor Unger.
Wir sehen das auch in unserer Klinik bei Patienten, die teilweise zwischen 90 und 100 Jahre alt sind, dass besonders die Personen, die wirklich ihr ganzes Leben lang aktiv gewesen sind, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, vielseitig interessiert, dass diese Personen sich oft in einem sehr viel besseren geistigen Zustand befinden als Personen, die dann mit Eintritt in das Rentenalter in eine Passivität zurückfallen, sich nicht mehr für neue Dinge interessieren, sich zurückziehen.
Also je interessierter ich am Leben bleibe, je mehr Austausch ich mit Menschen habe, umso mehr steigen auch meine Chancen, im Alter geistig fit zu bleiben.
Soziale Kontakte sind also unglaublich wichtig für unser Gehirn. Und damit mache ich an dieser Stelle Werbung für die vielen Vereine bei uns im Saarland. Danke, Lisa. Seit einer Woche sitzt ein Lkw-Fahrer schon auf der A6 Raststätte Waldmoor fest. Das haben Sie bestimmt letzte Woche bei uns im Programm auch schon gehört. Der Mann ist betrunken und er wird und wird einfach nicht nüchtern. Die Polizei hat ihm seine Papiere abgenommen und kontrolliert ihn auch täglich. Jetzt sagt die Polizei, sein Chef wollte ihn am Wochenende abholen, aber ist irgendwie nicht passiert. Der Betrunkene ist immer noch an der Raststätte, meint Polizeisprecher Kai Faus. Für SR3 Saarlandwelle hat Reporter Lars-Henrik Wacker nachgefragt, warum der Fahrer noch nicht abgeholt worden ist.
Das Problem besteht darin, dass die Spedition aus Polen noch einen zweiten Fahrer braucht, der den LKW von der Raststätte wegfährt. Dies ist nach Angaben der Polizei Kaiserslautern aber noch nicht geschehen. Deshalb sitzt der 40-jährige LKW-Fahrer weiterhin auf der Raststätte fest, weil ihm die Polizei die Weiterfahrt untersagt hat. Auch in den Folgetagen war der Mann bei Tests stark alkoholisiert. Die Polizei Kaiserslautern bestätigt aber, dass es dem LKW-Fahrer auf dem Rastplatz gut gehe und ihm nichts fehle. Wann der Mann nun von der Spedition abgeholt werden kann, ist noch unklar. Die Polizei stehe aber mit der Spedition weiterhin in Kontakt.
Ja, und die Polizei hofft jetzt, dass der Lkw-Fahrer vielleicht dann endlich Ende der Woche abgeholt wird und endlich von der Raststätte runterkommt. Und das war die Region am Dienstagnachmittag.